Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Jesus ist unser König. Er ist mächtig und er ist stark. Das ist auch der Grund, warum die Predigtreihe einen englischen Titel trägt. Kingdom. Hört sich nämlich kräftiger an als Königreich. Reich wie so ein Luftballon, wo die Luft ausgeht. Und ne? So auch im Englischen gibt es manche Wörter, die sind kraftvoller. Zum Beispiel Power. Kraft. Ist wirklich wie so ein Luftballon, ne? Der davon fliegt. Kraft. Power. Kingdom. Weil da drin steckt etwas, nämlich eine Kraft und eine Power. Die ist mächtig. Und das müssen wir uns bewusst machen. Er ist mächtig. Unser König ist mächtig. Und da, wo der König ist, da ist auch sein Reich. Seid ihr mit mir einverstanden? Da, wo ein König ist, egal wo er unterwegs ist auf der Welt, irgendein König von irgendeinem Reich, da, wo er ist, repräsentiert er was, nämlich sein ganzes Königreich. Und das ist stark. Er repräsentiert das ganze Königreich. Und wir haben schon einiges gehört in dieser Predigtreihe über den König der Könige, über den Herrn der Herren. Und das ist Jesus. Es geht heute ein bisschen weiter. Es geht nämlich beim Königreich nicht nur um den König selbst, es geht um sein ganzes Reich. In Lukas 17, 20 bis 21, da kommen die Pharisäer, das ist so eine Menschensorte gewesen, die kannten sich in der Bibel aus, die haben die Bibel gelesen, die haben die sogar studiert und wussten über alles Bescheid, über alle Gesetze, aber haben wie eine Brille aufgehabt, eine Brille auf, obwohl sie gläubig waren, fromm waren, hatten sie eine Brille auf und konnten nicht sehen, was eigentlich wirklich da drin verheißen, versprochen worden ist in der Bibel. Und sie haben den König nicht erkannt, obwohl er vorhergesagt war im Alten Testament, obwohl er in den Schriften bezeugt wird. Er stand vor ihnen und sie haben ihn nicht erkannt. Und diese Pharisäer kommen und fragen diesen König, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Warum? Weil er da war. Er ist schon da. Ja, ihr seht es nicht, denn das Reich des Königs ist ein Reich aus dem Himmel. Und die Autorität kommt vom Himmel, vom Vater auf den Sohn. Und der Sohn repräsentiert das Königreich Gottes auf der Erde, denn es ist schon mitten unter ihnen da. Ja. Er war da. Der König war da, da wo der König ist. Wir haben dieses Wort gehört, Basileo. Basileo ist das griechische Wort für den König. Und Basilea, das Königreich Gottes, dieses Königreich Gottes ist unsichtbar unter uns. Und es wird sichtbar durch den König, der da ist. Es wird auch sichtbar durch uns und es ist da. Das Königreich Gottes ist ein Herrschaftsgebiet. Wir haben vorhin gesungen, du bist der König, der Herrlichkeit, haben wir gesungen. Du bist der König der Herrlichkeit. Und unter dem Wort Herrlichkeit, wer am letzten Dienstag da war, der hätte das richtig gut mitgekriegt, was Herrlichkeit bedeutet. Da haben wir uns ganz ausführlich mit diesem Wort Herrlichkeit, Lebensvollmacht und Herrlichkeit beschäftigt. Das war richtig stark. Denn Herrlichkeit, wir stellen uns da oft was drunter vor. Was stellen wir denn unserer Herrlichkeit vor? Oh, das Wetter, das ist heute aber herrlich. Ich weiß nicht, ob es heute so herrlich ist, aber man sagt es so zum Wetter. Wenn es schön ist, das ist ein herrlich. Oh, das ist ein herrlicher Tag. Was mir mein ist, es ist prachtvoll, es ist schön. Und es steckt natürlich in diesem Wort Herrlichkeit mit drin. Aber das biblische Wort Herrlichkeit hat noch eine ganz andere Bedeutung. Und die ist wichtig, wenn wir den biblischen Text verstehen wollen. Wenn wir verstehen wollen, was singen wir denn da? Was ist denn die Herrlichkeit Gottes? Wir wissen, im Alten Testament ist die Herrlichkeit des Herrn manchmal erschienen, zum Beispiel in einer Wolke am Sinai, an dem Berg Horeb, wo Gott sich offenbart hat. Und da heißt es, und die Herrlichkeit Gottes erschien. Und es war wie das Aussehen, die Herrlichkeit Gottes war wie das Aussehen, wie von Feuer. Aber es war das Aussehen, das war das Erscheinungsbild der Herrlichkeit. Herrlichkeit hat immer was mit dem Königreich zu tun. Denn eigentlich ist es fast ein Synonymbegriff für Königreich. Herrlichkeit hat man in der Antike, und nicht nur in der Antike, auch im Mittelalter, hat man das Herrschaftsgebiet, das Königreichsgebiet des Königs genannt, in dem der Herrscher, der Fürst oder eben der, der das Lehen besitzt hat, absolute Autorität drin hatte. Das war die Herrlichkeit des Königs. Wenn wir von Herrlichkeit in der Bibel sprechen, dann meinen wir das Herrschaftsgebiet des Königs. Und wenn wir singen, dein ist die Herrlichkeit, dann heißt es, dir gehört das Königreich. Nichts anderes beten wir da in dem Moment. Und dieses Herrlichkeit, da steckt dieses Wort ja Herr schon drin. Er ist der Herr, der König. Und das ist die Herrschaftlichkeit, wäre vielleicht eine gute Übersetzung, dass wir es ein bisschen verstehen und begreifen. Und wenn Gott der Herr ist, wenn er anfängt zu regieren, dann ist das prachtvoll und dann ist das schön und dann ist es auch in diesem Sinne wunderbar und herrlich. Und wir schauen uns heute einiges darüber auch ein bisschen an, nicht über die Herrlichkeit, aber auch doch. Ne? Herrlichkeit ist ein Synonym für Gottes Geist, sagen manche, aber da steckt mehr drin, denn da, wo der Geist Gottes wirkt, da ist seine Autorität. Klammer auf, als Jesus sein erstes Wunder gewirkt hat, wer weiß, wo das war? In Kana. Und da war er auf einer Hochzeit. Das war das erste Wunder, was Jesus gewirkt hat. Und da ist der Wein zu Ende gegangen und dann hat Jesus auf dieser Party nochmal richtig für Wein gesorgt. Und die Bibel sagt, und Jesus offenbarte da seine Herrlichkeit, seine Autorität, seine Kraft, seine Herrschaft. Er hat sie offenbart. Sie wurde sichtbar durch dieses Wunder in Kana. Der König macht erstmal Wein, wie es sich für einen guten König gehört. Wein ist immer etwas Königliches. Aber Jesus ist nicht nur der König und er hat nicht nur ein Königreich, das wir gleich näher definieren, sondern er hat auch Gesetze erlassen. Habt ihr das gewusst? In jedem Reich gibt es Gesetze. Es gibt Christen, die sagen, nein, es gibt keine Gesetze mehr für uns. Und es stimmt, wenn man das auf das Alte Testament betrachtet, da gibt es die 10 Gebote, da gibt es einige Gesetze, die nicht mehr als Gesetz zum Erfüllen für uns da sind. Denn wenn wir das probieren, wenn wir diese Gesetze probieren zu erfüllen, nur eins von den 10 Geboten, schaffen wir nicht. Wir werden immer da drin fallen. Darum ist dieses Gesetz, es ist wichtig, dass wir merken, hey, wir sind nicht perfekt. Aber nicht dieses Gesetz wird uns retten, indem wir es halten, sondern der König selbst, durch seine Gnade, die er uns kostenlos schenkt. Und dann dürfen wir sagen, wow, Jesus, nicht, weil ich irgendwie Gesetze befolgt habe, weil ich probiert habe, ein besserer Mensch zu sein, sondern weil du mich liebst und deine Gnade für mich da ist, ist die Vergebung da und das Leben da und die Rettung da. Und das ist das Kernstück des Evangeliums, dass Jesus dich rettet und befreit, obwohl du versagt hast, obwohl du daneben gelegen bist. Und das ist total wichtig zu verstehen. Und trotzdem in diesem neuen Königreich hat Jesus Gesetze erlassen. Und die sind ja für uns dann wichtig, oder? Also wenn Jesus ein Gebot aufstellt, dann sind die für uns wichtig. Und darum gucken wir ganz kurz das Grundgesetz des Königreichs an. Ich denke, das ist ganz wichtig für uns zu kennen, das Grundgesetz des Königreichs. Da ist es. Das Grundgesetz des Königreichs, Paragraph 1. Schauen wir mal nach im himmlischen Gesetzbuch in Johannes 13, Vers 34. Da sagt Jesus, ein neues Gesetz oder ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ah, ein Grundgesetz. Paragraph 2. Johannes 15, Vers 12. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Paragraph 3, Johannes 15, Vers 17. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Paragraph 4, Römer 13, Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wow. Wir könnten jetzt noch einige Paragraphen aufzählen, aber dann wird es eigentlich immer um die gleiche Sache gehen. Das ist das Grundgesetz unseres Königs, der sagt, wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern es geht zuerst um uns erstmal, dass du dich geliebt weißt. Wenn du zu Jesus gehörst, zu dem König gehörst, dann weißt du, er liebt dich. Und von dieser Liebe darfst du empfangen. Und wenn du diese Liebe empfängst, die vom Himmel kommt, durch Jesus kommt, die du empfangen kannst, kannst du sie erst leben und weitergeben. Denn wenn es ein Gebot wäre, du musst mit deiner ganzen Kraft und mit deiner ganzen Seele, mit allem deinen Nächsten lieben wie dich selbst, dann wirst du das nicht hinkriegen. Das ist vielleicht tagesformabhängig. Heute geht es mir ganz gut. Heute schaffe ich es vielleicht, meinen Nächsten zu lieben. Nein, es geht aufzutanken beim Vater, beim König selbst. Er liebt dich und er sendet dich hinaus in diese Welt, um seine Liebe weiterzugeben. Denn das ist das Grundgesetz. Letzte Woche habe ich die Frage gestellt, was braucht man als allererstes, wenn man an ein Königreich denkt? Was braucht es da zuerst? Und was hat ihr geantwortet? Einen König. Was braucht man als zweites, außer Gesetze, was braucht man denn als zweites für ein Königreich? Untertanen, genau. Die braucht es tatsächlich. Es benötigt Untertanen. Ja? Es braucht das Volk, das zum Königreich Gottes gehört. Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Was sind denn Untertanen? Wenn wir dieses Wort Untertan hören, in unseren deutschen Ohren, dann ist es irgendwie schwierig. Das macht was mit uns. Ich will doch gar kein Untertan sein. Das ist doch, hört sich an wie jemand, der nichts zu melden hat. Und es ist die Frage, haben wir in dem Königreich, als die Untertanen, haben wir da was zu melden oder haben wir nichts zu melden? Sind wir Roboter, wo dieses himmlische Gesetz, liebt einander, vorgeschrieben bekommen, jetzt lauft da drin und los geht's. Ja? Ihr habt den Befehl, ein Untertan. Da gibt es ein gegensätzliches Wort und das heißt Obertan. Ich glaube, wir Menschen haben oft ein Problem und das ist passiert beim Sündenfall. Als Adam und Eva gesündigt hatten, es gab nur ein Gesetz damals und das war, esst nicht von dieser Frucht. Aber was haben sie gemacht? Sie haben sich über dieses Gesetz gestellt, weil sie wollten so sein wie Gott. Sie wollten sich überheben. Zum Obertan machen. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben sich zum Obertan gemacht. Aber es gibt einfach nichts Höheres als Gott. Auch wenn du es probierst und dann fällst du einfach runter. Wenn du versuchst, diesen Berg zu erklimmen und dich zum Obertan zu machen, dann stürzt du ab. Da gibt es kein Rettungsseil, da gibt es nichts. Und das ist passiert, leider. Wir haben uns zu Obertan gemacht und so rennen wir rum. Wir sind unser eigener Herr. Wir haben es drauf. Wir wissen, wo es lang geht. Wir sind Obertan. Und das Erste, was wir verstehen müssen bei dem Königreich Gottes, geht es darum, ein Untertan zu werden. Nicht im Sinne von, ich habe nichts mehr zu melden, sondern im Sinne von, ich unterordne mich jetzt diesem König. Ich tue meine Krone ablegen und ich werde einer seiner Untertanen. Und wisst ihr, es gibt kein Königreich auf dieser Welt, wo es Spaß macht, ein Untertan zu sein. Denn in dieser Welt, alle Königreiche sind nicht perfekt. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es auch nicht, wenn wir so in die Welt gucken, alle Diktaturen, alle irgendwelche komischen Mächte, das funktioniert nicht. Und da gibt es dauernd nur Spannungen, aber es gibt einen König, bei dem funktioniert's. Warum? Weil er seine Untertanen nicht beherrscht, sondern weil er sie liebt. Das haben wir gerade eben gehabt. Er liebt dich als seinen Untertanen so sehr, dass er dich reich beschenkt und dir Position und Macht und Herrlichkeit gibt. Ja, auch du sollst herrschen mit Jesus. Und das ist stark, das ist einmalig. Sowas gibt es eigentlich auf keinem Königreich auf dieser Erde. Und darum gucke ich mit euch 10 Punkte an, die für uns Untertanen gelten. 10 wichtige Punkte, die sagen, was ein Untertan ist. Der erste Punkt, und da haben wir schon was gehört eben, die Untertanen sind Geliebte. Und nicht nur möchte gehen, ja, ja, ich hab's mal lieb. Nein, Gott, der König, er ist so verknallt in seine Untertanen und er liebt uns und deswegen können wir auch einander lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er liebt dich. Das macht dir das bewusst. Dieser König, der ist nicht da, um dich zu unterdrücken, sondern er liebt dich so sehr, dass er bereit ist, er war bereit für dich zu sterben, sein Leben zu lassen, sein Blut zu vergießen, weil er dich liebt. Als er da am Kreuz hing, hatte er nur einen Gedanken und das warst du. Er dachte an dich. Warum? Weil er dich so sehr liebt. Er liebt dich. Er liebt dich. Sag das mal, Jesus liebt mich. Wisst ihr, das ist so ein abgedroschene Vokabel. Jesus liebt dich, ja. Sag mal, Jesus liebt dich. Wir sagen es so oft, aber haben wir es wirklich, begreifen wir es wirklich, was er da sagt? Was es bedeutet? Er liebt dich. Zweite Sache, die für uns Untertanen gilt, und das ist auch richtig cool, die Untertanen werden versorgt. Es gab Königreiche, wo die Untertanen gelitten haben an richtigen Hungersmangel. Da wird die Königin berichtet, das Volk sagt, sie wollen Brot und sie haben kein Brot, gib uns Brot. Und dann sagt die Königin, was? Dann gibt ihnen halt Kuchen, dann sollen sie halt Kuchen essen. Wie doof. Die hatten natürlich auch nicht mal Kuchen. Keine Versorgung da. Und das Volk war in Aufruhr, voller Hunger. Nein, unser König, er versorgt. Weil er dich liebt, versorgt er dich auch. In Matthäus 6, 31 bis 33, da steht, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Gott sagt nicht an dieser Stelle, okay, ich versorge euch einfach so, alles gut. Nein, weg mit dem Blick auf diese Dinge, auf den Mangel, auf die Sorgen, auf die Herausforderungen unseres Lebens. Weg mit dem Blick vielleicht auch auf wirkliche lebensbedrohliche Situationen. Was soll ich trinken? Was soll ich essen? Es ist nichts mehr da. Hin mit diesem Blick zu dem himmlischen Vater und zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Das ist eine Verpflichtung sozusagen. Trachte zuerst danach. Was ist das Reich Gottes? Das ist das Königreich unseres Königs. Trachte zuerst danach und dann wird alles andere hinzufallen. Das kann mal, dieses nach dem Königreich Gottes trachten, kann mal bedeuten verzichten, kann mal bedeuten zu fasten. Es kann bedeuten, durch Mangelzeiten zu gehen. Es kann bedeuten, absolute Hingabe zu leben und sich untertan dem König zu machen, um sich für das Königreich Gottes einzusetzen und zu geben. Und wer gibt, dem wird geben werden. Es kann sein, dass da eine Spannung entsteht, wenn man sich investiert in das Königreich Gottes. Es kann sein, ich sehe am Horizont keine Hilfe. Aber an dieser Zusage im Glauben festzuhalten, zu sagen, doch, mein König, er versorgt mich. Denn ich bin in seinem Königreich und ich kümmere mich um die Belange dieses Königreichs mit ganzem Herzen, mit ganzem Einsatz. Und es wird Hilfe kommen und es wird Versorgung kommen. Vielleicht von dort, wo du es gar nicht erwartet hast. Von ganz anderer Ecke, von wo ganz anders kommt Versorgung. Als ich in Lüdenscheid auf der Mitarbeiterschule für Evangelisation und Weltmission war, da gab es mal einen Monat, wo ich ganz geldknapp war. Ich hatte Unterstützer, die haben auch alle toll und lieb gegeben und unterstützt, aber in einem Monat war es richtig, richtig, richtig knapp. Und ich brauchte dringend neue Hosen. Alle waren kaputt, und zwar nicht zerrissen, weil sie schön und weil es modisch war, sondern sie waren wirklich kaputt, sodass man sie nicht mehr anziehen konnte. Und ich brauchte dringend eine Hose. Und ich hatte nur noch 5 Mark, damals gab es noch Mark, nur noch 5 Mark. Und ich musste noch das ganze Monat mit diesen 5 Mark leben. Und das war noch, glaube ich, mehr als die Hälfte des Monats übrig. Ich habe, wie soll ich das schaffen? Und da war er im Gottesdienst und da wurde ein Aufruf gemacht, komm und investiere in das Reich Gottes. Und Gott wird versorgen. Und es war ein Kampf in mir drin. Was soll ich mit meinen 5, ich kann doch jetzt die 5 Mark nicht da jetzt reinwerfen in das Körbchen. Das ist weg, ja. Natürlich, ich glaube, du versorgst mich, aber irgendwie doch nicht. Ja, was ist, wenn es dann doch nicht kommt? Und ich habe innen drin gesagt, Gott, okay, wir machen jetzt einen Deal. Ich kümmere mich zuerst um dein Reich. Ich gebe die ganzen 5 Mark. Ich weiß, ich habe dann nichts mehr. Irgendwie muss es dann halt gehen. Aber ich gebe das, weil ich dich liebe und weil ich weiß, du liebst mich. Ich gebe das gerne. Und so habe ich diese 5 Mark da reingeschmissen. Was habe ich gemacht? Ich habe das ernst genommen. Bin dann gleich nach dem Gottesdienst in unsere Unterkunft von unserer Mitarbeiterschule und wir hatten da so Fächer für jeden Schüler und ich bin sofort zu meinem Fach gegangen und habe gedacht, vielleicht hat Gott ja irgendjemanden aufs Herz gelegt, dass er da was reinsteckt. Ja, das kam so ab und zu mal vor, jetzt nicht in meinem Fall, aber ich habe es mitgekriegt, dass andere Schulkameraden da dann so Versorgung erlebt haben. Da habe ich gedacht, vielleicht ist das ja auch so und gleich geguckt und nichts war drin. Ich dachte, naja. Gott, aber du hast gesagt, du versorgst. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen, habe gebetet. Ich weiß, du versorgst. Und dann bin ich wieder raus, wieder runtergelaufen, eine halbe Stunde später und habe nochmal geguckt, immer noch nichts drin. Und ich weiß nicht, wie oft ich an dem Tag runtergelaufen bin an mein Fach. Ich habe nicht gezählt, aber es war sehr oft. Da ob alle Viertelstunde, alle halbe Stunde bin ich dann da runtergelaufen. Und ich weiß nicht, nach wie vielen, ich war schon richtig frustriert. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, ich stelle mich auf diese Verheißung. Du versorgst mich, Gott. Ich habe da Geld reingeflogen, vielleicht wirst du sogar mir das, was weiß ich, wie viel du mir dann dafür geben wirst, aber ich weiß, du versorgst. Und irgendwann kam mir einer auf der Treppe entgegen und sagt, Andi, ich such dich überall. Immer wenn ich in dein Zimmer komme, bist du nicht da. Aber warum? Weil ich war unten am Fach gucken. Ich suche dich überall, ich laufe im ganzen Haus auf und ab schon seit über einer Stunde, hat er gesagt. Und ich so, ja, was ist denn los? Ja, du, ich habe 3 Jeans, die brauche ich, die ganz neu, die passen mir nicht. Und ich habe mir gerade gedacht, vielleicht könntest du die gebrauchen. Ich habe mit niemandem darüber geredet gehabt. Und was macht er? Er bringt mir diese Jeans und wisst ihr, die haben gepasst. Angegossen, als wären sie für mich gemacht gewesen. Und ich habe gesagt, Gott, wie wenig Vertrauen hatte ich, dass ich aus Angst immer wieder hingeguckt habe. Oh, ist es jetzt wirklich, ist es angekommen? Dabei war die ganze Zeit das Ding schon unterwegs. Gott versorgt. Er versorgt mehr, als dass du manchmal denkst. Und er kümmert sich mehr. Und es gibt aber auch manchmal diese schwierigen Zeiten, wo wir denken, ja, wo ist denn diese Versorgung? Wann kommt es denn endlich? Und diese Spannung müssen wir lernen auszuhalten. Und im Glauben zu wachsen da drin und Vertrauen auf unseren König zu haben, denn er hat diese Zusage gemacht, kümmert euch zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird dir hinzufallen. Eine dritte Sache, ein dritter Punkt, was wir Untertanen sind, und das hört sich ganz schrecklich an. Glaubt ihr das, was jetzt kommt? Das hört sich ganz schrecklich an. Denn die Untertanen sind Sklaven. Paulus selbst sagt von sich, ich als Sklave des Herrn. Ich bin ein Sklave meines Herrn. Was macht denn einen Sklaven aus? Er hat keine Rechte, keine eigenen. Wenn der Meister ruft, steht dieser Sklave bereit. Er kriegt eine Aufgabe und egal wie schwer sie ist, wie unmöglich sie auch erscheint, wie dumm diese Aufgabe vielleicht erscheinen mag, der Sklave muss gehorchen. Paulus sagt, ich bin ein Sklave des Herrn. Ich will so leben. Er ist mein Herr. Er ist mein König und ich will gehorchen. Und ich werde gehen. Und wenn ich diesen Auftrag nicht verstehe, wenn er mir unmöglich erscheint, werde ich dennoch gehen. Warum? Weil der König gesagt hat, geh. Der Unterschied zu einem weltlichen, irdischen Sklaven ist, dass der irdische Sklave unterdrückt und ausgebeutet wird, oder? Aber ein Sklave unseres Königs zu sein, ist eigentlich die größte Beförderung, die man sich nur vorstellen kann. In Römer 6, Vers 18 steht, ihr seid freigemacht aber von der Sünde und darum seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Da kannst du nichts dazu. Wenn du Sklave von etwas bist, dann bist du es einfach. Da kannst du, ich will aber nicht oder ich will doch. Aber an dem Tag, wo du gesagt hast, Jesus, du bist mein König, werde ich Sklave seiner Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Jesus macht dich gerecht. Gerecht gemacht vor Gott. Das hat was mit Rechtfertigung zu tun. Und du bist gerechtfertigt und bist Sklave davon. Das heißt, du kannst da nicht mehr raus. Dir ist vergeben in Jesus Christus. Ist das nicht stark? Überleg mal, wenn du Sklave von, dass dir vergeben ist, dann kannst du machen eigentlich, du bist Sklave abhängig von dieser Gerechtigkeit geworden. Du bist gerecht, weil er dich gerecht gemacht hat und zum Sklaven der Gerechtigkeit gemacht hat. Also besserer Sklave zu sein, geht nicht. Wir sind Sklaven seiner Liebe. Liebessklave hört sich komisch an in unseren Ohren, aber eigentlich bedeutet es, dass wir ein Gebot, ein Gesetz haben, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und wir sind Sklaven von dieser Liebe. In Römer 14, Vers 17, und das finde ich total eine starke Aussage über das Reich Gottes. Denn das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, ist nicht Essen und Trinken, Formen, Feste, bestimmte Rituale, sondern Gerechtigkeit, gerecht gemacht durch Jesus, frei von Schuld zu sein. Und da heraus resultiert was? Friede und Freude. Warum? Weil ich gerecht bin, habe ich jetzt Frieden mit Gott und ich kann Frieden bringen zu dieser Welt und ich kann mich darüber echt freuen. Und das alles durch den Heiligen Geist, nicht durch ein Holzkreuz, Nicht durch ein Gesetz, das irgendwie, ja, auch in Form dieses Kreuzes da irgendwie jetzt in dein Leben gekommen ist, sondern in Beziehung mit Gott selbst. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gott, er ist hier. Und er möchte eine Beziehung haben. Und diese Gerechtigkeit und der Friede und die Freude kommen in der Abhängigkeit, in der Beziehung zu unserem König Jesus. Als Untertan bist du Sklave. Aber jetzt ist das Coole, dass die Bibel dieses Wort Sklave auch noch in einem anderen Sinn verwendet. Nämlich, das eine, denkt man, schließt das andere aus. Nein, es ergänzt sich. Und das hört sich jetzt für uns wieder richtig cool an. Der vierte Punkt ist, die Untertanen sind Söhne und Töchter. In Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber der Sohn, so auch Erbe durch Gott. Aber gerade eben hieß es, wir sind doch Sklaven. Ja? Ja, wenn du dich zu einem Untertan machst, bist du abhängig von ihm. Aber der Sklave Gottes zu sein, befreit dich und befördert dich zu einem Kind Gottes. Und als Kind, als Sohn oder als Tochter hast du das Erbe Gottes. Das, was ihm gehört, gehört dir. Das, was Gott gehört, was gehört denn Gott? Alles. Und wo ist er der König? Über das Königreich. Also bist du, gehört auch dir das Königreich. Du bist Teil des Königreichs. Und du darfst dieses Erbe antreten, hineinwachsen in dein Erbe, in deine Aufgabe, in das, was Gott für dich hat. Er befördert dich. Als Untertan wirst du zu einem seiner Kinder und bekommst seine Rechte, seine Stärke, seine Kraft, seine Herrlichkeit, all das, was dem Vater gehört, wird auch dir zuteil. Boah, also so ein Untertan sein ist irgendwie cool, oder? Der fünfte Punkt, Untertanen sind königliche Priester. Nicht nur, dass du irgendwie Sohn bist, sondern du wirst zu jemandem, der mitregiert, königlich mitregiert. In 1. Petrus 2, Vers 9, da steht es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Du bist ein königlicher Priester. Ein König ist eingesetzt, um was zu tun? Zu herrschen in seiner Vollmacht. Durch das Grundgesetz der Liebe bist du bevollmächtigt zu herrschen in dieser Welt. Du bist ein Verwalter der dir anvertrauten Bereiche, gottgemäß zu herrschen. Als Priester, das steckt da ja auch drin, bist du ein Vermittler, der zwischen Menschen und Gott steht. Gott hört auf die Stimme seiner Vermittler. Sonst bräuchte es keine Vermittlung, oder? Also wenn es einseitig wäre, Gott sagt, so ist es, fertig, gehorcht alle. Nein, Gott hört auf dich, weil er dich liebt. Gott lässt sich bewegen durch dein Gebet. Du bist königlich, du regierst und du bist ein Priester. Und Priester verändern Beziehungen zwischen Gott und den Menschen. Gott hört auf dich. Ein anderes Wort für Priester ist Partner. Ein Partner Gottes. Und das macht Gott. Gott macht seine Untertanen zu seinen Partnern. Boah, Partner Gottes. Ich habe was zu melden. Ich habe was zu sagen in ihm. Die Untertanen sind Repräsentanten des Königs. Sie repräsentieren den König selbst. Nicht der Papst in Rom ist der Stellvertreter Gottes auf Erden, sondern, nimm mal den Finger, mach mal so, und jetzt so, ja. Und jetzt zeigst du auf den, der der Repräsentant des Königs der Könige hier auf der Erde ist. Du repräsentierst den König und alle seine Würde. Du bist derjenige, in den Gott regiert und durch den Gott regiert. Gott regiert durch dich letztendlich. Sein Herrschaftsgebiet, seine Herrlichkeit ist wer? Das bist du. Du bist derjenige, der Gottes Herrlichkeit da ist. Und wenn wir singen, oh wie schön und wie herrlich bist du, da sind wir mit drin, denn er hat dich und mich mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Wir sind mit die Herrlichkeit des Herrn. Und du denkst dir, was, aber so herrlich bin ich doch gar nicht. Ich bin doch so unperfekt, ich bin doch so schlecht. Nein, du bist Sklave der Gerechtigkeit. Und das hat was mit unserem Glauben zu tun. Wenn du Gott kennenlernst, wie er wirklich ist, wirst du so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Gott im Heiligen Geist geschieht. Durch die Beziehung mit ihm wirst du in dasselbe Bild verwandelt. Du repräsentierst ihn. 2. Korinther 5, Vers 20 drückt es so aus. So sind wir nun Botschafter an Christi Stelle. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind die Stimme Gottes auf der Erde. Wir sind Botschafter. Ja, und so eine Botschaft, das ist manchmal schwierig, ne? Wenn wir sehen es gerade, die Botschaft von Amerika, von den Amerikanern, die US-Botschaft soll jetzt versetzt werden von Tel Aviv nach Jerusalem. Und was für ein Aufschrei das gibt auf der ganzen Welt, dass diese Botschaft da versetzt wird, dass dieses Konsulat versetzt wird. Und der Himmel hat sein Konsulat versetzt auf diese Erde. Und Leute, das gibt Probleme auf dieser Welt. Das ist ein Aufruhr, das will nicht jeder. Da ist ein Krieg in der Himmelswelt, weil das will der Feind Gottes will es nicht. Er hat verloren, er hat schon wirklich gelost, aber diese Botschaft ist da und du bist der Konsul, der Botschafter, der was vertritt? Sein Königreich vertritt in der ganzen Autorität und Kraft des Himmels. Du vertrittst Jesus himself sozusagen auf der Erde. Und das traut er dir zu? Ja. Er traut dir es zu. Der 7. Punkt, der gehört so ein bisschen mit zu dem 6. Punkt. Der 7. Punkt heißt, die Untertanen sind bevollmächtigt. Eine Vollmacht ist nicht die Allmacht. Da müssen wir unterscheiden. So, ich kann sagen, ich schaff's heute nicht zur Bank. Aber es ist so wichtig, dass da ein bestimmtes Geldgeschäft abgewickelt wird. Also erteile ich der Doris eine Vollmacht. Doris Leitl, du darfst so und so viel Geld von meinem Konto an dem und dem Tag abholen. So, jetzt hast du die Vollmacht. Und was? In meinem Namen gehst du hin, wenn du es wirklich tust, ne, wenn du es versäumst, dein Pech, mein Pech. Aber du hast diese Vollmacht, hinzugehen und dieses Geldgeschäft in meinem Namen abzuhandeln. Du handelst es ab, aber in meinem Namen. Und so sind wir als Untertanen von Jesus bevollmächtigt. Wir haben eine Vollmacht unterzeichnet im Himmel, die kann kein Mensch wegradieren. Und er bevollmächtigt dich, ihn, den König, auch in seiner Kraft auf dieser Welt zu vertreten. Er sendet dich in die Welt. Und manchmal beten wir, oh Gott, bitte hilf, bitte tu du dies. Und wir beten darum, Herr, bitte erbarm dich, Herr, erbarm dich, mach doch, wirke doch, herrsche vom Himmel herab. Und er sagt, ja, ich herrsche durch dich. Denn Herrschaft, Herrlichkeit, bist du mit involviert. Natürlich dürfen wir Gott bitten, denn die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und Gott, der Vater, er gibt gerne. Und er greift gerne ein. Aber was erwartet er von seinen Kindern? Dass wir mündig werden, um ihn so zu repräsentieren, wie es ihm gebührt. In Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, sagt Jesus. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, sagte Jesus. Zu wem sagt er denn das? Zu wem? Zu Petrus? Zu Johannes, zum Paulus, zu wem sagt das? Wer ist da angesprochen? Wer an mich glaubt? Wer glaubt an Jesus? Wow, guck mal, du bist angesprochen. Und hier steht, du wirst auch die Werke tun, die ich tue und sogar noch größere. In 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. In Kraft, in Power. Matthäus 10, Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Geh hin, ich sende dich und ich gebe dir Vollmacht. Ich bevollmächtige dich. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Auch hier in der Beziehung mit unserem König, in der lebendigen Beziehung mit ihm, kommt er mit der Kraft, damit wir vollmächtig Zeuge sein können und da hineinwachsen können in diese ganze Dinge. Aber warum erleben wir manchmal so wenig davon? Das ist auch manchmal die Frage, die ich ganz echt oft an Gott stelle. Gott, warum erleben wir manchmal so wenig davon? Das hast du uns versprochen, du hast uns gesendet. Warum erleben wir so wenig? Ich glaube, es hat ein paar Punkte, woran das liegen könnte. Einmal an unsere Identität. Glauben wir das wirklich, dass er dich sendet? So wie du drauf bist, so wie ich drauf bin. Kann er da uns wirklich meinen? Und schon hat es was mit meiner Identität zu tun. Wer bin ich? Bin ich ein Sklave der Gerechtigkeit oder ein Sklave der Sünde? Was glaubst du, wer du bist? Fang an, das zu glauben, was die Schrift über dich sagt. Fang an, diese Dinge über dein Leben zu bekennen, was die Schrift sagt, nicht was du fühlst, was du denkst, was die Leute um dich herum sagen, sondern sag die Wahrheit. Ich bin gerecht durch den, der mich gerecht gemacht hat. Ich bin stark durch den, der mich stark macht. Ich bin reich durch den, der mich reich macht. Fang an, diese Wahrheiten auszusprechen und sie zu glauben. Lass es zu deiner Identität werden. Und das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Es geht nicht von flupp, flupp, sondern es hat was mit Wachsen zu tun. Wir wachsen in dem Ganzen drin. Und es ist manchmal auch eine Sache der Perspektive. Wie viel Gutes passiert denn schon in unserem Umfeld? Was wirkt denn Gott schon? Und wenn wir anfangen, dankbar dafür zu werden, vermehrt sich das. Warum? Weil Gott sich freut, wenn wir dankbar sind. Und er belohnt gerne. Er gibt dazu. Ja? Er macht Dinge größer, wenn wir dankbar dafür sind. Das ist so wichtig. Sei dankbar für die wenigen und kleinen Dinge, für die kleinen Siege. Sei dankbar. Bleib da nicht stehen, erwarte mehr, aber sei dankbar. Freu dich darüber, jubel darüber. Wenn du nicht jubeln kannst darüber, dann freust du dich nicht richtig. Fang an zu jubeln und zu echt zu freuen. Oder frag dich, warum freue ich? Kann ich mich so nicht darüber freuen? Warum ist es so? Was hält mich ab, mich daran zu freuen? Und dann merkst du was? Vielleicht bin ich da an diesem Punkt in meinem Leben noch nicht in diese Identität hineingekommen, dass ich weiß, dass das mir wirklich gehört. Weil wenn du das begreifst, dann kannst du eigentlich nicht anderes als zu freuen. Denn es ist eine Frucht vom Heiligen Geist, Freude, die dich erfüllt. Und wir dürfen uns dazu entscheiden. Es hat auch was mit Hunger zu tun. Wie hungrig bist du denn wirklich danach? Eifert nach dem Heiligen Geist, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes. Eifert danach, seid hungrig danach. Ich bin es, der euren Durst stillt. Wenn du dich nach dem Ganzen sehnst, dass die Kraft Gottes durch dein Leben fließt, so wie die Bibel sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Leiber werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du dich danach sehnst, dann werde hungrig danach. Dann saug dich an ihm fest, an Jesus, deinem König. Dann streck dich aus nach seinem Heiligen Geist. Fang an, deine Kronen abzulegen in deinem Leben. Sag, du bist Herr in Alma, in den Bereichen meines Lebens. Wenn du denkst, oh, da habe ich aber noch was zu melden, oder da lasse ich Jesus nicht rein in diese Kammer in meinem Leben, dann erwarte doch auch nicht, dass da Reich Gottes entsteht. Lass Jesus in alle Kammern deines Herzens. Und auch da breitet sich das Reich Gottes aus. Es fängt in dir an. Da, wo du Jesus König sein lässt in deinem Leben, fängt sich an, das Reich Gottes auszudehnen, zu wachsen. Und dieses Wachsen ist ein Prozess und hat was mit Kämpfe zu tun. Gott, als er uns Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, macht euch diese Welt untertan. Untertan machen, also wir sind ja untertan von Jesus, aber wenn wir diese Welt untertan machen, dann ist es nicht einfach, ihr kommt und dann passiert's. Sondern untertan machen hat was mit einer Auseinandersetzung zu tun, hat was mit Land einnehmen zu tun. Das heißt, ich muss Kraft und Autorität nehmen über etwas, das vorher nicht da war. Ich fange an zu herrschen. Und so fängt es in deinem Leben an. Das Königreich Gottes bekommt Kraft, da wo du beginnst, in deinem Leben die Autorität drüber zu nehmen. Und da gibt es Bereiche in jedem von uns, wo wir merken, die sind noch nicht unter der Herrschaft und der Autorität unseres Königs. Und jetzt kann ich beten, Herr, gib mir diese Vollmacht, gib mir diese Kraft, dass ich Stück für Stück Land einnehme in meinem Leben. Und umso mehr ich das Gott erlaube und mit Gott vorangehe und untertan mache, nicht in Form von Gesetzen, du darfst nicht dies, du darfst nicht jenes und ich darf das nicht und ich darf das nicht, sondern immer in diesem Bewusstsein, mir ist vergeben. Selbst wenn ich versage, selbst wenn ich vielleicht mal einen Rückschritt mache und wieder Land verliere, mir ist vergeben, denn ich bin gerecht gemacht durch Jesus. Und ich nehme mit dieser Gerechtigkeit, aber in Autorität, nehme ich jedes Land ein in mir, Stück für Stück. Es ist ein Prozess. Und umso mehr du das Gott in dir erlaubst, umso mehr wirst du auch in deinem Leben herrschen und Vollmacht haben über diese Bereiche, die noch nicht so gut laufen. Und wir zusammen, wir gehen gemeinsam voran. Step by step. Vergleich dich nicht mit anderen. Bringt nichts. Sondern geh du, fang du an. Erwarte nicht, dass jemand anders für dich den Glaubenskampf kämpft. Erwarte nicht, dass irgendjemand für dich das Land einnimmt. Du bist gerufen. Gott sendet dich und sagt, du bist meine Botschafterin. Du bist mein Botschafter. Nimm du das Land ein. Ich sende dich. Und du sollst an mich glauben und diese Werke tun, die ich tue. Fang an, auch wenn du es noch nicht siehst. So wie dieser Sklave, der hingeht und sagt, dieser Job ist ja richtig unverständlich, was mein Meister will. Aber es hilft nichts, er muss trotzdem diesen Job tun. Und manchmal sind wir so begrenzt, wir verstehen nicht, oh Gott, wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Aber er sagt, geh hin und mach. Und in diesem Vertrauen und in diesem Lernen hinzugehen und diese Dinge zu tun, wird das Reich Gottes wachsen, du wirst lernen. Manchmal hängen noch nicht gleich Früchte an einem Baum. Der Baum muss erst wachsen. Und je nachdem, welcher Baum es ist, braucht es manchmal Jahre, bis erstmal so eine richtig tolle Frucht an dem Baum hängt. Und das Reich Gottes ist manchmal wie so ein Baum, der wächst. Und du brauchst diese Begegnung mit ihm. Tanke auf in der Gegenwart des Herrn. Er erfüllt dich mit Liebe immer wieder neu, wie eine Batterie. Manchmal ist die Batterie leer. Und da darfst du zum Papa gehen und er lädt sie auf. Und nicht nur, wenn du leer bist, sondern auch, wenn du voll bist, darfst du zum Papa gehen und dir eine unheimlich tolle Zeit mit ihm haben. Weil er ist der, der dich liebt, den du Papa nennen darfst, ganz nah an ihm rangehen darfst. Die Bibel spricht von einem Glaubenskampf. Mehre in uns den Glauben, Herr. Mehre in mir den Glauben, dass ich immer mehr da hineinwachse. Und lass mich nicht allein Hörer dieses Wortes sein, sondern mach mich zu einem Täter, dass ich anfange, diese Dinge umzusetzen. Und da kommt der achte Punkt. Wir sind nicht mehr weit entfernt von 10. Die Untertanen ergänzen sich. Hast du es gewusst? Du bist nicht allein unterwegs. Du bist Gottes Schnuckiputzi, das glaube ich schon. Hey, aber du bist nicht der Einzige. Ja? Es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere und wir ergänzen uns einander. Das heißt, du hast vielleicht nicht alles. Ne, wir brauchen uns gegenseitig auch, um uns zu erbauen. In Epheser 4, Vers 4, wir sind ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in seiner Hoffnung eurer Berufung. Wir sind berufen und wir sind ein Leib. Und 1. Korinther 12, Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Und auch 1. Korinther 12, Vers 27, ihr aber seid Christi Leib und einzelgenommen Glieder. Was heißt das? Das heißt, der Körper von Jesus auf der Erde, wer ist das? Du und ich, wir zusammen, wir bilden den Körper. Das heißt, wo ist der König? Vertreten da, wo sein Körper ist. Wir repräsentieren den König der Könige. Wir sind der Leib unseres Königs, der Könige. Wir sind Glieder einzeln davon. Und da gibt es den kleinen Finger, der eine ganz andere Aufgabe hat als das Auge. Wir ergänzen uns gegenseitig und nicht das Auge kann nicht die Aufgabe des kleinen Fingers übernehmen. Das wäre schwierig. Der kleine Finger kann Dinge, das wird das Auge vielleicht gerne tun. Ja, ich weiß nicht, wie du dir vorkommst, welcher Teil vom Körper, war gestern mit jemandem unterwegs und die hat gesagt, manchmal komme ich vor, ich werde der Hintern. Vielleicht fühlst du dich so, dass du der Hintern bist. Irgendwie, boah, für was? Ja, alles ist nur schlecht. Aber ich sag dir, der Hintern ist wichtig. Ich wäre froh, ich wäre der Hintern. Warum? Weil der ganze Körper sitzt auf dem Hintern. Wenn der nicht wäre, würde alles nicht funktionieren. Der ganze Leib würde leiden, wenn ich nicht der Hintern wäre. Der ist das Sitzpolster. Wenn man mal umkippt und hinfällt und auf den Hintern fällt, ist es gut, dass man den hat, oder? Und dann ist gut, wenn da auch mal ein bisschen Speck dran ist. Das ist ein Polster, das uns schützt. Selbst der Hintern ist wichtig. Ne? Und wenn du dir vorkommst, als wärst du das Allerletzte. Ja, nein, auch das Allerletzte am Körper ist wichtig im Zusammenspiel mit den anderen. Jeder von uns ist wichtig. Und ich glaube nicht, dass er dich zum Hintern berufen hat. Nein, er hat für dich eine gute, tolle Aufgabe. Ja, er möchte dich einsetzen und dass du wächst, auch in der Berufung wächst, in der Vollmacht wächst. Und aber nicht verachtest, was die anderen zu bringen haben. Wir erbauen uns ja auch gegenseitig. Warum gibt es den einen Lehrer, der diese Schwerpunkte auf dem Herzen hat von Gott? Und dann kommt der Nächste, der ist eher prophetisch drauf und lehrt prophetisch. Dann kommt der Nächste und der macht viele Zeichen und Wunder und er bringt diese Gaben mit. Der Nächste hat das, wir dürfen alle in diesen Bereichen wachsen, aber trotzdem hat der eine mehr von dem, der andere hat mehr von dem, der andere hat mehr von dem und wir ergänzen uns und jeder kommt und baut in dir. Lass doch bauen. Und dann merken wir, das Reich Gottes wächst auch in dem, dass wir ineinander bauen, grundlegen, aufbauen, weiterbauen. Wir gehören zusammen. Die Untertanen ergänzen sich. In Epheser 3, Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Nicht nur für uns, die ganze Welt soll Teil, soll Leib werden. Das ist der Job, das ist das Herz unseres Königs. Die Nationen sollen alle miterben und Mitglieder werden am ganzen Körper, damit wir alle mit diese Verheißung haben, mit gemeinsam regieren können. Und dann erfüllt das, die ganze Herrlichkeit, das ganze Königsgebiet die Erde. Wenn alle mit hineinkommen, alle Nationen Teilhaber der Verheißung werden. In Lukas 9, Vers 2, und er sandte sie, wen? Seine Jünger, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Wir sind gesandt, das Reich Gottes zu predigen, damit alle Teil dieses Leibes werden. In Lukas 4, Vers 43, er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten die gute Botschaft, das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden. Das ist die gute Nachricht. Alle dürfen Teil dieses Königreichs werden, dieses Leibes werden und Jesus vertreten. Hammerstark. Und jetzt kommt der neunte Punkt von den zehn. Gott herrscht durch seine Untertanen. Gott herrscht durch dich. Und da, wo du Jesus herrschen lässt und seine Autorität auf dieser Erde repräsentierst, wo du da drin gehst, fängt an, das Königreich Gottes sich auszubreiten. Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Hahn der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Schöpfung, alles sehnt sich danach, dass du ins Licht trittst auf dieser Weltbühne und sagst, hier bin ich und ich herrsche in Christus. Ich trete mein Erbe an. Ich fange an, ein Segen Gottes zu sein. Ich komme in mein Erbe und die Welt sieht es, dass ich ein Kind Gottes bin. Die Welt sehnt sich danach. Die Schöpfung sehnt sich danach, dass du ins Licht trittst. Du bist Teil seines Körpers, du bist ein Glied. Wir beginnen als seine Minister, die er einsetzt. Minister heißt Diener übrigens. Wir beginnen als Diener zu dienen. Wir nehmen im Glauben das Land ein. Wir fangen an, es im Namen Jesus, in seiner Liebe, nicht durch Gewalt, nicht durch Kriege, sondern durch das Ausbreiten des Friedensreiches das Land einzunehmen, untertan zu machen. Und jetzt kommt der zehnte Punkt. Der König ist mit seinen Untertanen. Er ist mit uns. Und er hat selbst gesagt, ich in Johannes 14, Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Das ist ein Verweis, ein Waisenkind. Ihr sollt nicht als Waisen auf dieser Erde rumrennen und nicht wissen, oder euer Vater ist irgendwie nicht da. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe. Werdet auch ihr leben. Es hat was mit Gemeinschaft zu tun. Wir leben, weil wir ihn kennen, ihn sehen und ihn erleben. Und darum lade ich dich ein, steh mit mir zusammen auf. Und wir treten jetzt in das Licht dieses Königs. Wir sagen, wir sind das Königreich Gottes. Wir repräsentieren das Königreich Gottes.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.